Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir grüßen uns mit einem Wort aus dem Korintherbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit diesem Segenswort beendet der Apostel Paulus den zweiten Brief an die Korinther. Und diese Worte sind aber auch geeignet als Auftakt für uns heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Es ist sehr treffend formuliert, um was es heute geht und was sich ereignen soll unter uns heute Morgen. Die Gnade Gottes wird nicht als hohes, unerreichbares Ideal von den Geschwistern vor Augen gemalt, sondern es soll sich vielmehr so ereignen, wie Paulus das hier beschrieben hat, dass die Gnade unseres Herrn und vereint mit der Liebe Gottes des Vaters zu uns in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der das Kommunikationsmittel zwischen Vater, Sohn und Gemeinde ist. Das soll sich ereignen, dass diese Möglichkeit besteht. Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, dann benutzen wir oft das Internet, E-Mail oder Telefon oder Handy. Und wenn wir mit dem Vater oder dem Sohn kommunizieren, geht das durch den Heiligen Geist. Und es geht um ein Vielfaches schneller und sicherer als jede technische Verbindung, sogar schneller als das schnelle Internet, von dem heute so viele reden. Es ist nicht nur schneller, sondern es ist absolut störungssicher und kann nicht gehackt werden. Es kann sich keiner in diese Leitung einwählen, um irgendwelche Fake News oder sonst wie das, wie die modernen Worte heute heißen, einspielen. Es ist sehr ratsam, wenn wir mit Vater und Sohn in Kommunikation treten, dass wir das durch den Heiligen Geist machen. Ich möchte mit uns beten. Wir möchten uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du die Grundlagen geschaffen hast, dass du und dein Vater und wir als Geschwister auf dieser Erde mit dir in Verbindung treten können. Hab du Dank, dass du den Heiligen Geist als Kommunikationsmittel, als sichere Basisleitung geschaffen hast, wie wir mit dir in Verbindung treten können und wie du durch diesen Heiligen Geist zu uns in Verbindung treten kannst. Hab du Dank, dass wir diese direkte Verbindung haben. Amen. Wir grüßen zu diesem Gottesdienst natürlich auch alle Gäste, die von außerhalb zu uns gekommen sind. Und wenn vielleicht der eine oder der andere einen Gruß mitgebracht hat oder wenn unsere Geschwister in anderen Gemeinden waren, einen Gruß mitgebracht haben, würden wir den gerne entgegennehmen. Hat jemand Grüße an die Gemeinde? Scheint nicht der Fall zu sein, aber wenn ihr in andere Gemeinden fahrt oder andere Geschwister trefft, grüßt sie ganz herzlich von der Gemeinde Verden. Wir hatten in der vergangenen Woche 3 Geburtstagskinder, das war Bernd, Astrid und Petra. Und wir grüßen sie als Gemeinde mit einem Wort aus Micha 7, Vers 8. Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Jetzt wollen wir von Herzen singen, aus meines Herzens Grunde, aber mit den Einschränkungen. Wir können ja schon mal üben, wenn die Corona-Regeln weiter gelockert werden, dass wir wenigstens mitsummen, wenn wir noch nicht mitsingen können. Der neue Gemeindebrief liegt aus, entweder auf dem Bistrotisch und für die Gemeindemitglieder in ihren Fächern sollten mitgenommen werden. Wir haben ja eben gehört, wer in der vergangenen Woche Geburtstag hat und dann im neuen Monat, da sind andere Geschwister, die Geburtstag haben, die stehen alle in dem Gemeindebrief drin. Niklas müsste uns etwas mitteilen und bevor er das macht, möchte ich mal sagen, ich habe hier keine zweite Krawatte um, sondern das ist moderne Technik. Wir haben in der Jahresgemeindestunde darüber gesprochen, dass wir für die Leute, die etwas schwerer hören, die Möglichkeit suchen, durch eine Induktionsschleife das zu verbessern. Und das ist hier jetzt der zweite Versuch. Letzte Woche hatten wir einen Versuch, diese Woche wieder. Ich kann schon jetzt sagen, dass die Technik bei diesem Gerät deutlich besser ist als letzte Woche. Wenn jetzt einer Bedarf hat, dass er trotz Hörgerät nicht richtig hört, der sollte sich an Simon Ritter wenden. Der hat die Technik da in der Hand und der hat das sehr gut ausgesucht und der kann euch beraten und auch sagen, wie es weitergeht. So, jetzt ist Niklas dran.
Ja, liebe Gemeinde, ich muss euch eine traurige Mitteilung machen. Und zwar ist Manfred Pfaff diese Woche verstorben. Ja, Manfred Pfaff ist verstorben. Durch einen Autounfall ist er ums Leben gekommen, ganz plötzlich. Ja, das ist ein Schock. Genau, so ist es. Als ich das gehört habe, war ich auch so getroffen, wie ihr jetzt getroffen seid, wenn ihr das hört. Was kann man da sagen? Man kann in die Heilige Schrift gucken, um Halt zu finden. Da steht in Römer 14, Vers 8, wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Und auch wenn uns das jetzt wie ein katastrophaler Zufall vorkommt und wir erstmal das gar nicht einordnen können, sagt die Schrift, Gott hat alles in der Hand. Gott verliert nicht die Kontrolle, auch wenn das für uns vielleicht so aussieht. Ja, Manfred war viele Jahre Mitglied dieser Gemeinde. Er hat hier gepredigt, hat Beamerdienst verrichtet und nicht zuletzt hat er sich sehr um die Jugend verdient gemacht. Ja. Eddie, Clara und so diese Generation, die haben viel von Manfred profitieren können, weil er eben die Jugend da geleitet hat und auch wichtige Impulse für die Jugendlichen damals weitergegeben hat. Es war für die sicherlich eine sehr prägende Zeit. Manfreds Tod kam ganz plötzlich. Donnerstagmorgen ist er durch einen Autounfall verstorben, 52 Jahre. Keiner konnte sich darauf einstellen. Und das bringt natürlich Fragen mit sich. Warum hat Gott das so zugelassen? Musste das wirklich so kommen? Und je näher wir Manfred gestanden haben, desto mehr bewegen uns diese Fragen natürlich auch. Und da bitte ich euch, dass ihr ganz besonders an Gesa und natürlich Micha denkt, die jetzt natürlich völlig durcheinander sind und unsere Unterstützung brauchen als Gemeinde. Einmal natürlich im Gebet und wenn ihr einen guten Draht zu denen hat, dass ihr auch brüderlich, geschwisterlich ihnen beisteht. Mit all unseren Fragen und unserer Trauer kommen wir zu Christus. Unsere Zweifel und unsere Schmerzen geben wir in seine Hände. Und wir erhalten da nicht einfach rationale Antworten vielleicht, ja, aber wir können Vertrauen schöpfen, ja, weil wir wissen, dass Jesus Tod und Leben in seiner Hand hält. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer sich auf mich verlässt, der wird nimmermehr sterben. Das hat Manfred geglaubt. Er hat auf Jesus vertraut, war ein Kind Gottes. Und deswegen haben wir auch die Hoffnung, dass er jetzt bei Gott ist, dass er nicht einfach weg ist, so wie das für unsere Augen oder aus unserer Perspektive so aussieht, sondern dass er eben dort ist, wo er immer sein wollte. Ja? Dass er sehen kann, was wir glauben müssen. Wir wollen jetzt eine Schweigeminute für Manfred halten. Wir können in dieser Minute einmal an die schönen Momente denken, die wir mit Manfred hatten, die lustigen vielleicht auch, die Erlebnisse, die wir mit ihm hatten. Und bitte nutzt die Zeit auch, um für Gesa und für Micha zu beten, die jetzt natürlich schwer darunter leiden. Also wir erheben uns und wir wollen eine Minute Stille halten aus Respekt vor unserem heimgegangenen Bruder. Lasst uns stille sein. Lieber Vater, du siehst, wie uns das aufwühlt, dieser plötzliche Tod von Manfred, der so unerwartet kommt, Herr, und den wir vielleicht auch erstmal gar nicht einordnen können, Herr. Und ja, wir wollen dir das einfach so hinlegen, unsere Ratlosigkeit auch. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Frieden schenkst und ganz besonders erbitten wir das auch für Gesa und Micha, die jetzt natürlich eine ganz schwere Stunde durchleben, Herr. Ich bitte dich, dass du gerade bei ihnen bist und dass du sie tröstest und ihnen ja auch die Gewissheit gibst, dass du alles in deiner Hand hältst, auch wenn uns manchmal der Boden unter den Füßen wegbricht. Ich möchte dir danken für all die gute Zeit, die wir hier mit Manfred hatten, die vielen Momente, die wir mit ihm erleben durften. Ich möchte dir auch nochmal ganz besonders danken für die Arbeit, die er da in der Jugend gemacht hat. Er hat da einen positiven Einfluss auf viele Menschen ausgeübt. Und ich danke dir, dass das auch bis heute Frucht trägt, welchen Samen er da gesät hat. Ich möchte dich bitten, dass du alles in deine Hand nimmst und es führst und leitest. Amen.
Wir haben eine Einladung und die überbringt uns jetzt Klaus.
Ja, schönen guten Morgen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, ganz anderes Thema. Trotzdem eine herzliche Einladung an alle Männer, nur an die Männer, zu einem interessanten Vortrag am Samstag, den 12. Juni. Also Samstag, den 12. Juni um 10 Uhr hier in der Gemeinde. Herzliche Einladung an alle Männer. Und zwar wird Johann Hesse und ein anderer Glaubensbruder über das Thema von Bildern gefesselt durch Jesus befreit. Heinz hatte über das Internet schon was gesagt. Das spielt bei diesem Thema auch eine Rolle. Es geht also um bestimmte Bilder durch Medien, durchs Internet, mit denen auch nicht nur, aber auch besonders Männer konfrontiert werden, in unterschiedlicher Art und Weise. Und wie damit umgehen, mit Bildern, die manchmal im Kopf hängen bleiben. Wie damit umgehen. Deshalb das Thema von Johann Hesse, von Bildern gefesselt, durch Jesus befreit. Also herzliche Einladung an alle Männer. Ihr könnt auch andere Männer dazu einladen, also die gläubig sind, denke ich, aber auch nicht. Und das findet also am Samstag, den 12. Juni um 10 Uhr hier statt. Machen keine Anmeldeliste, weil wir davon ausgehen, dass die Plätze reichen. Okay, ich danke euch. Und wer Fragen hat, vielleicht hat jetzt der eine oder andere Mann Fragen, der kann gerne Johann Hesse, wenn er hier ist, oder ihn anrufen, Karl-Heinz Raths oder auch mich, gerne darauf ansprechen. Dann gibt es weitere Informationen dazu. Danke.
Wir haben am kommenden Sonntag Besuch. Ulrike Müller, eine der drei Missionare, die wir als Gemeinde unterstützen, wird einen Bericht über ihre Arbeit in Bulgarien geben. Und deshalb wird das Abendmahl um eine Woche verschoben, aber die Missionssammlung, die wir immer am ersten Sonntag im Monat haben, die wird aber am kommenden Sonntag durchgeführt. Und wer heute sich an der Kollekte beteiligen will, der kann da hinten gerne an der Säule in den Korb etwas einwerfen. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, unseren Herrn anzubeten.
Liebe Gemeinde, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt. Mit diesen Worten kann man einen Satz, eine Rede einleiten, die sehr viel Segen bringen kann. Wenn man sagt zum Beispiel, Gott hat mir gesagt, ich soll mich um dich kümmern. Ja? Und ich möchte mich jetzt auf dich einlassen, vielleicht wenn du traurig bist, wenn du eine schwere Zeit hast, ich möchte dich trösten und ich tue das jetzt. Dann kann aus diesen Worten, Gott hat mir gesagt, großer Segen entstehen. Gott hat mir gesagt, daraus kann aber auch viel Unglück hervorwachsen. Wenn man zum Beispiel sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst den und den heiraten. Und 10 Jahre später kommt dann raus, oh, war doch der Falsche. Ich habe es zwar gesagt, aber leider hat es nicht gestimmt. Das ist so. Wir nennen das ja Prophetie, wenn man sagt, Gott hat mir gesagt, ja, ich gebe etwas im Namen Gottes weiter. Und dazu sind wir als Christen und Kinder Gottes aufgerufen, das zu tun. Aber nicht irgendwie, ja, nicht aus dem Bauch heraus und was uns gerade so einfällt und auf die Art und Weise, wie wir gerade so gut finden, sondern nach bestimmten Richtlinien und bestimmten Kriterien. Und das wollen wir uns heute anschauen, dass wir Propheten, wir sind Propheten als Kinder Gottes, sollen wir Gottes Wort auch weitergeben und mit unseren Geschwistern teilen, aber eben nach bestimmten Richtlinien. Und davon spricht Paulus im 1. Korintherbrief, 14. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und die lese ich euch vor. Da geht es um Prophetie. Und zwar schreibt Paulus: Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisungen zu verkünden. Wenn du in unbekannten Sprachen redest, dann sprichst du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht dich. Durch die Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, hat niemand sonst etwas davon. Wer prophetische Weisungen gibt, dient damit der ganzen Gemeinde. Paulus stellt hier der prophetischen Weisung oder der Prophetie die Zungenrede gegenüber. Was ist die Zungenrede? Das ist eine Gebetssprache, in der man Gott anbetet, und zwar eine Sprache, die ein anderer Mensch und die man selbst meistens auch nicht selber versteht. Und Paulus sagt, ja, das ist eine Gabe des Geistes, aber sie soll im Privaten ausgeübt werden, im stillen Kämmerlein, wie wir sagen würden. Das heißt, es ist nichts, was jetzt in der Gemeindeversammlung oder so praktiziert werden soll. Und er hält diese Gabe nicht für eine besonders hohe Gabe. Ja, sein ganzes Anliegen eigentlich hier in diesem Abschnitt ist, die Zungenrede ein bisschen zurückzudrängen. Ja, die Korinther haben das ein bisschen übertrieben aus seiner Sicht. Ist eine Gabe Gottes aber eben, sagt er ja hier deutlich, prophetische Gabe ist wichtiger. Und er macht deutlich, was eben Prophetie bedeutet. Und zunächst macht er klar, dass alle Prophetie unter einem bestimmten Vorzeichen stehen muss. Ja, wenn immer du etwas deinem Bruder oder deiner Schwester im Namen Gottes weitergibst, dann muss das aus einer bestimmten Haltung heraus geschehen, in einem bestimmten Geist. Und zwar aus Liebe heraus. Damit beginnt er unseren Abschnitt und sagt, bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Bevor ihr überhaupt an die prophetische Weisung denkt und wir darüber reden, erstmal braucht ihr Liebe. Nur in Liebe dürfen wir unseren Geschwistern irgendetwas weitergeben. Wenn jetzt Paulus hier von Liebe spricht, meint er nicht so das romantische Gefühl. Ja, und das ist für ihn auch nicht so ein Allerweltswort, sondern er definiert das ganz genau, was er damit meint mit Liebe. Und zwar im vorigen Kapitel, dem sogenannten Hohelied der Liebe, sagt er ganz genau, was er unter Liebe versteht. Und die Kerndefinition, die er gibt, lese ich euch mal vor. Das ist 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Da beschreibt Paulus, was er unter Liebe versteht. Er sagt, die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Das versteht Paulus unter Liebe. Und unter diesem Vorzeichen sollen prophetische, also Worte von Gott, an andere Geschwister weitergegeben werden. Und das sollten wir nicht so leichtfertig hinnehmen und sagen, ja, alles, was ich weitergebe, das ist halt Liebe. Ja, ich mache da einfach das Etikett Liebe rauf. Sondern bevor ich einem Geschwister irgendetwas sage, einer Schwester oder einem Bruder, sollte ich diesen Abschnitt einmal durchgehen. Den lassen wir erstmal durchfahren, ja. Diesen Abschnitt sollte ich durchgehen und mich hinterfragen und sagen, das, was ich jetzt sage, in der Art und Weise und vom Inhalt her, entspricht das diesen Kriterien? Ja? Also ist das geduldig und gütig? Ja? Oder bin ich in Wirklichkeit ungeduldig gegenüber meinem Geschwister oder meiner Schwester oder meinem Bruder und möchte den in irgendeine Richtung drängen? Ja? Die Liebe bläht sich nicht auf, sagt Paulus. Das heißt, sie macht sich nicht selber wichtig. Mache ich mich wichtig dadurch, dass ich eine prophetische Weisung weitergebe? Ja, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Es ist eigentlich das, was ich will, was ich jetzt sage, und ich garniere das nur mit der Überschrift, das ist Gottes Wille. Da müssen wir uns richtig kritisch hinterfragen. Ist das wirklich Liebe? Und dazu dient uns eben 1. Korinther 13 als Maßstab, bevor wir überhaupt daran denken, jemanden eine prophetische Weisung weiterzugeben. Prophetie hat ja einen schlechten Ruf und das nicht ohne Grund, weil häufig Prophetie mit Machtmissbrauch einhergeht. Dann gibt es da jemanden, der sich brüstet, er sei ein Prophet und er könnte anderen erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und für andere ist es offensichtlich, dass das nur die eigene Meinung ist und der eigene Egoismus, der da kaschiert wird als Gottes Wort. Und das soll nicht sein. Schon im Alten Testament, da trennt Gott zwischen dem König und dem Propheten. Ja, der König übt die Macht aus, der regiert das Volk und der Prophet, der sagt Gottes Worte weiter. Aber er selber übt keine Macht aus. Ja, und das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir selber durch Prophetie nicht Macht über andere ausüben, sie nicht drängen in eine Richtung, die wir haben wollen, ja, sondern dass wir einfach, wenn wir Gottes Wort weitergeben, sagen, das ist so mein Eindruck, prüfe das. Ja, und es ist deine Entscheidung, ob du das tust oder nicht oder wie du darauf reagierst. Das ist das wichtige Vorzeichen und das muss uns immer wieder auch klar sein und das müssen wir auch immer wieder fest im Gedächtnis haben, dass Prophetie niemals mit Machtmissbrauch einhergehen darf, sondern immer im Geist der Liebe zu geschehen hat. Und zwar in der Liebe, von der Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 13 spricht. Gehen wir nochmal näher darauf ein, was denn eigentlich Prophetie überhaupt bedeutet. Dazu lese ich euch nochmal Vers 3 vor. Da heißt es, wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Also, neutestamentliche Prophetie ist so zu verstehen, dass man in einem meist persönlichen Gespräch zu jemandem kommt, ja, und ihnen einen Eindruck weitergibt, den man selber von Gott empfangen hat. Und das Ziel, das weiterzugeben, ist es, zu trösten, ja, wenn jemand traurig ist, dass man ihn tröstet, dass man ihn aufbaut, wenn er keine Hoffnung hat, dass man ihm Mut zuspricht und eben ermutigt. Ja. Das ist neutestamentliche Prophetie. Es geht nicht darum, zum Beispiel, dass man sich hinstellt und irgendwelche Lehren festlegt, ja, und sagt, Gott hat mir gesagt, ab heute müssen in dieser Gemeinde Säuglinge getauft werden. Das ist das Wort des Herrn an euch. Das ist nicht die Aufgabe eines neutestamentlichen Propheten. Es ist auch nicht die Aufgabe eines Propheten, irgendwelche Entscheidungen vorzugeben, ja, und zu sagen, Gott hat mir gesagt, den musst du heiraten oder diesen Job musst du nehmen. Ja. Da hat sich die Prophetie auch gewandelt vom Alten zum Neuen Testament. Ja. Im Alten Testament, in der Tat, da hat Gott einzelne Männer beauftragt, auch dem König Entscheidungen vorzugeben, ja, oder zu sagen, das ist der Weg des Herrn, tut das nicht, mach das. Ja. Das ist im Neuen Testament nicht mehr die Aufgabe des Propheten, ja, dass er Entscheidungen vorgibt, sondern wir alle haben den Heiligen Geist und müssen selber entscheiden, was für uns richtig ist anhand der Heiligen Schrift. Ein Beispiel. Also im Hauskreis sagt jemand oder eine Schwester, sagt im Hauskreis, bitte betet für meine Ehe. Die ist im ganz schwierigen Fahrwasser. Ich habe da große Probleme und sie erzählt davon. Und eine Freundin von ihr betet und nimmt dieses Gebetsanliegen auch mit in die Woche. Und wenn sie so über die Ehe ihrer Freundin betet, kommt zu ihr ein Eindruck von Gott. Ja, und sie geht dann ein paar Tage später zu ihrer Freundin und sagt, du, ich habe für eure Ehe gebetet und ich habe so dieses feste Vertrauen gewonnen, dass ihr das schaffen werdet. Ja, dass Gott mir gesagt hat, dass du wirst durch diese Ehekrise hindurchkommen mit deinem Mann. Und dann habe ich noch so diesen Impuls gehabt, dass ihr eine Ehetherapie machen sollt. Ja, ich kann euch das nicht vorschreiben. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich Gottes Weg ist. Ja, aber ich möchte dir das mal so vorlegen. Einmal so diese Ermutigung, dass ich glaube, Gott wird dich durchtragen. Und dann auch dieser Impuls, du musst selber oder ihr müsst selber auch aktiv daran arbeiten und in eine Ehetherapie einsteigen. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für neutestamentliche Prophetie. Ja, da bekommt jemand einen Impuls von Gott, Ja, und er gibt den auf eine demütige, liebevolle Art und Weise weiter, macht keine Vorschriften und sagt, ihr müsst jetzt das machen, ne, ihr müsst euch nächsten Montag bei Horizonte anmelden, ich werde auch nachfragen, ob du das machst, sondern es wird eine Option gegeben, ja, die man prüfen kann, wo man denkt, das ist mein Eindruck, was hältst du davon? Oder ein anderes Beispiel, in einer Gebetsgemeinschaft hat man plötzlich einen Bibelvers, der hochkommt, und man merkt, dieser Bibelvers ist nicht für mich bestimmt, ja, sondern für andere. Man spricht ihn aus in der Gebetszeit, liest ihn vor und dann betet darüber. Und ein paar Stühle weiter sitzt jemand, den trifft dieser Vers ins Herz. Und er weiß ganz genau, das ist ein Bibelvers, ganz genau für mich, den Gott jetzt hervorholt, um mich zu ermahnen, zu ermutigen oder zu trösten. Ja, auch das wäre ein gutes Beispiel für neutestamentliche Prophetie, ja. Ohne Macht auszuüben, aus Liebe heraus, tröstet jemanden einen anderen, auch ohne sich groß in den Vordergrund zu spielen, einfach aus Liebe heraus. Das ist mit neutestamentlicher Prophetie gemeint. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass jede Prophetie immer geprüft werden muss. Paulus redet im 14. Kapitel weiter über diese Prophetie, auch nach unserem Abschnitt, den ich gelesen habe, beschäftigt er sich weiter mit dem Thema und dann sagt er in Vers 29 Folgendes. Auch von denen, die prophetische Weisungen verkünden können, sollten immer nur zwei oder drei sprechen. Ja, er sagt das jetzt in der Gemeindeversammlung, ja, nicht, dass das zu viel wird, sondern das soll im Rahmen bleiben. Und dann sagt er weiter, sie sollen dann sollen nur zwei oder drei sprechen, die anderen, die diese Fähigkeit haben, sollen das Gesagte beurteilen. Also ganz wichtiges Prinzip, wenn jemand etwas Prophetisches weitergibt, ist das nicht einfach geschriebenes Wort Gottes, ja, so wie wir die Bibel nehmen, ja, sondern es ist ein geistlicher Eindruck. Und die Geschwister, die anderen Gemeindemitglieder, natürlich besonders denen, an denen die Prophetie geht, müssen, haben das Recht und sie müssen das auch prüfen. Jede Prophetie muss geprüft werden, und zwar von anderen. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ja, ich habe das für mich geprüft, das ist ja das Erste, dass man guckt, kommt das aus Liebe heraus, aber die Prophetie muss noch einmal geprüft werden von anderen, ob es tatsächlich ein Wort Gottes ist. Andere müssen es prüfen, und zwar anhand von zwei Kriterien. Kriterium Nummer eins ist, entspricht es der Bibel? Eine Prophetie, die man so mündlich einem anderen gibt, kann und darf niemals der Heiligen Schrift, dem Neuen Testament, widersprechen. Es kann nicht sein, dass Gott mir für dich etwas auf den Weg gibt, was das Neue Testament verbietet oder in eine ganz andere Richtung mich lenkt. Und das müssen auch andere, natürlich der Prophet auch, aber auch die, an denen das Wort geht, einmal überprüfen. Ist das wirklich so für mich jetzt das Wort Gottes? Ist das von der Bibel her gedeckt? Und da hat man auch das Recht zu sagen, nein, ich lege das anders aus als du, ja, und ich glaube, dass das jetzt nicht das Wort Gottes ist. Andere dürfen und müssen das prüfen. Das zweite Kriterium ist die Frage, ob das nützt. Nützt es der Gemeinde? Hier steht in unserem Text zum Abschluss, in Vers 4, zweiter Teil, wer prophetische Weisungen gibt, dient der ganzen Gemeinde. Es nützt der Gemeinde. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied zwischen dem, was faktisch richtig ist und dem, was einer Gemeinde oder auch einem Einzelnen wirklich hilft und nützt. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Gemeindemitglied XY, ja, hat diese schwere Sünde begangen und es muss damit aufhören, ja, mit Namen und Details. Dann kann es sein, dass das, was ich da sage, faktisch komplett richtig ist. Ne? Gemeindemitglied XY hat das tatsächlich gemacht, ja, und es ist tatsächlich falsch nach der Bibel und es muss damit aufhören. Alles richtig, was ich gesagt habe. Trotzdem wäre die Art und Weise, das hier vor der Kanzel in der Predigt zu machen, absolut daneben. Ja? Völlig falsch, völlig kontraproduktiv, totaler Mist. Ja? Und das müssen wir auch bei Prophetie und prophetischen Weisungen im Kopf behalten. Ja. Es gibt zum Beispiel, dass es einfach nicht in den Rahmen passt, ja. Wenn man etwas Persönliches weitergibt vor einer Gruppe zum Beispiel. Ja. Es kann sein, dass wenn ich jemandem etwas Persönliches weitergebe, dass ich das mit einer Haltung mache, die arrogant ist. Ja? Und dann hat der andere auch das Recht zu sagen, Mensch, du kommst ständig mit irgendwelchen prophetischen Weisungen zu mir. Das wird hier so ein Gefälle, als ob du der große Prophet bist und ich bin der Sünder, der ständig etwas tun muss. Das ist arrogant. Ja? Und auch wenn das vielleicht richtig ist, diese prophetische Weisung, die Art und Weise ist nicht hilfreich. Und es ist ein Kriterium. Ja? Prophetische Weisung muss hilfreich sein. Sie muss der Gemeinde dienen. Und das muss natürlich der Prophet beurteilen, aber eben auch die anderen. Und wenn die anderen sagen, das ist jetzt zu viel, das ist nicht der richtige Ort, das hier zu machen oder nicht die richtige Art und Weise, da muss der Prophet sich prüfen lassen. Das tut auch ein echter Prophet, der das wirklich verstanden hat. Ja? Ein echter Prophet ist hinterfragbar, er lässt sich prüfen, ja? Weil er weiß, es ist nicht, dass ich der Einzige bin, der hier den Heiligen Geist hat, sondern wir alle haben den Heiligen Geist. Und ich bin der Meinung, dass Gottes Wille deutlich wird durch Gespräche, die wir miteinander führen und Beziehungen. Ja? Also nicht so dieses Bild, dass man sagt, einer ist beauftragt und sagt, was Gott von uns möchte, ja? Sondern einer sagt einen Impuls und der andere nimmt das auf und denkt darüber nach, ja? Und prüft das und sagt, ja, ich teilweise richtig, aber diese Akzentsetzung finde ich falsch. Und dann wird darüber diskutiert. Und in diesem Gespräch und diesem Miteinander erwächst dann der klare Wille Gottes, so wie er für unsere Gemeinde hier oder für meine Situation vielleicht direkt so richtig ist. Gott hat mir gesagt, eine Rede oder ein Worte, die mit diesen Wörtern anfangen, die können viel Segen bringen. Ja, und es kann einer Gemeinde sehr, sehr gut tun, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, trösten, auch ermahnen im Namen Gottes, wenn wir Impulse bekommen und für den anderen die dann auch weitergeben. Aber entscheidend ist, dass wir uns dabei an die biblischen Richtlinien halten. Sonst kann es auch großen Schaden dadurch geben. Wir haben uns das angeguckt, was die biblischen Richtlinien sind, und das möchte ich noch einmal wiederholen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir das Vorzeichen jeder biblischen Prophetie beachten, nämlich das ist die Liebe. Bevor ich etwas weitergebe an meinen Geschwister, an meinen Bruder oder meine Schwester, prüfe ich, ob das aus der Liebe heraus geschieht. Und zwar anhand von 1. Korinther 13, wo das ganz genau beschrieben ist, was Liebe ist und was nicht. Wenn ich merke, das ist Eigensinn, das ist eigentlich nur mein eigener Wille oder ich bin total gefrustet über den und eigentlich sauer, dann halte ich das zurück, weil es nicht im Vorzeichen der Liebe geschieht. Wir haben uns angeschaut, worum es eigentlich geht bei Prophetie. Ja, es geht nicht um Zukunftsvoraussagung, es geht nicht darum, jemanden irgendwie zu sagen, das musst du jetzt so und so machen, sondern es geht vor allem darum, dass wir andere aufbauen, ermutigen und trösten. Ja, man könnte vielleicht ergänzen, auch ermutigen, sich einmal zu hinterfragen. Ja, auch das Ermahnen kommt eben in diesen Kontext, unter dem Vorzeichen der Liebe. Und schließlich ist entscheidend, dass man Prophetie immer prüft. Ja, ein Eindruck, den wir weitergeben, ist nicht einfach vom Himmel gefallenes Wort Gottes, ja, sondern es ist ein Eindruck, den ich als ein sündiger Mensch habe und ihn dir gebe. Und da kann auch viel durcheinander kommen und da können auch menschliche Sachen mit einfließen und das muss diskutiert werden. Da muss man drüber sprechen und da hat auch jeder das Recht zu sagen, das ist nach den Kriterien der Bibel meines Erachtens so nicht richtig. Also echte Prophetie muss immer geprüft werden. Aber wenn wir diese Richtlinien beachten, dann muss man auch ganz klar sagen, es ist ein Segen, wenn in einer Gemeinde prophetische Weisungen in Liebe untereinander ausgetauscht werden. Es ermutigt uns und es baut uns auf. Und in diesem Sinne gilt das, was Paulus gesagt hat, von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisungen zu verkünden. Amen. Ja, lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben und ich möchte darum bitten, dass mindestens einer von uns auch für Gesa und für Micha betet. Und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Lieber Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort, das wir einmal in schriftlicher Form haben. Aber nicht nur das, du sprichst es uns auch in unseren Alltag, in unser Herz hinein, Herr. Und dafür wollen wir dir danken. Ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr in der Lage sind, dieses Wort auch aufzunehmen, daraus zu leben. Und wenn es von dir so gewollt ist, dass wir es auch weitergeben an unsere Geschwister in eben dieser liebevollen Art und Weise, um sie aufzuerbauen und zu ermutigen. Herr, ich möchte dich auch noch mal ganz besonders für Gesa und Micha bitten, Herr, dass du sie tröstest und stärkst, dass du bei ihnen bist, dass sie sich von dir geführt und geleitet fühlen, trotz dieser schweren Zeit, die sie jetzt durchleben. Wir wollen das alles in deine Hände legen und wir wollen dir danken, dass du der Herr über Leben und Tod bist, dass du ja eine ganz andere Sicht hast auf das Leben. Wir sehen irdisches Leben und danach sehen wir gar nichts mehr. Aber du siehst eben das irdische Leben und auch das ewige Leben, Herr. Und aus dieser Perspektive heraus führst und leitest du alles nach deinem Willen. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen. Ja, es war viel von Liebe und einer liebevollen Einstellung die Rede jetzt in der Predigt. Und das wird auch durch das Lied aufgenommen, was wir jetzt hören werden. Es heißt, gesegnet sei das Band. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt noch einmal Platz und wir hören als Postludium ein Vortragslied, und zwar, dir Gott nahe zu sein, ist mein Glück.